Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Bernhard. Willkommen zurück in der lebendigen Kiezbibliothek.
Hallo, Frau Helm.
Suchen Sie ein neues Buch?
Unbedingt.
Wonach sind Sie denn auf der Suche?
Frau Helm, ich könnte mich ein Buch vorstellen, das sich mit der ostdeutschen Geschichte auseinandersetzt.
Ah.
Können Sie mir da etwas empfehlen?
Wir haben sehr vieles von ostdeutschen Zeitzeugen. Aber ich glaube, das hier ist was Besonderes.
Okay. Robert heißt diesem Buch.
Genau. Und Robert erzählt nicht nur von DDR-Zeiten, auch von der Zeit danach, nach dem Mauerfall.
Also die 1990er?
Auch die 90er, genau. Und darüber hinaus. Es ist hochinteressant. Hier, nehmen Sie es mit und lesen Sie es.
Vielen Dank, Frau Helm.
Gern, Herr Bernhard. Viel Spaß und gutes Leseerlebnis mit dem lebendigen Buch.
Erinnerung, Einkaufen mit Oma. Es dauerte gefühlt Stunden. Auf dem Weg zur Kaufhalle, wie wir Supermärkte nannten, trafen wir alle paar Meter Freundinnen und Nachbarinnen auf der Straße und mit jeder und jedem wurden erstmal ausführlich geschnackt. Das Einkaufen geriet da fast zur Nebensache. In meiner Erinnerung und im Vergleich zur Anonymität von heute war das wirklich schön.
Wenn man von der DDR erzählt, gibt es so viele verschiedene Geschichten wie Menschen, die dort aufwuchsen und lebten. Mehr noch wahrscheinlich, wenn es um die Wende und die Zeit nach dem Ende der DDR geht. Eine einheitliche Erzählung der Erfahrungen in der DDR und der Nachwendezeit wird man kaum finden und somit auch keine einheitliche Geschichtsschreibung, die die vielfältigen Geschichten und Biografien gerecht wird. Lange wurde ich nicht nach dem Leben in der DDR oder der unmittelbaren Zeit danach gefragt. Alles schien klar und eindeutig. Die Ossis hatten alle ihre eigenen Geschichten und die Wessis wussten doch eigentlich alles. Aus den Nachrichten, der Überlieferung der jeweiligen Familien, den eigenen Interpretationen, den Geschichtsbüchern, den jubelumwogenen Dokumentationen über den Mauerfall und der friedlichen Revolution. Irgendwann, erinnere ich mich, änderte sich das. Zum einen kam auch ich, wenn auch erst nach und nach, mit mehrmals ehemals Westdeutschen in Kontakt und zum anderen, so vermute ich, kamen nach und nach Zweifel einer stringenten, einheitlichen Erzählung auf. Wenn auch vergleichsweise leise, kamen mehr und mehr Stimmen auf, die zumindest darauf hindeuteten, dass das Leben in der DDR, die Wiedervereinigung und in dem Zusammenhang die Abwicklung der Betriebe, die plötzlichen Brüche der Biografien und vieles mehr möglicherweise deutliche und sehr individuelle Unterschiede aufwiesen, entgegen der Dokumentation um den 9. November 89 oder die blühenden Landschaften. Heute nehme ich so viel mehr Interesse an Erzählungen um die DDR wahr.
Erinnerung. Gurkenstulle bei den Nachbarn. Mit meiner Mama und später meinem Papa wohnte ich eine Zeit lang in Marzahn. Marzahn war zu DDR-Zeiten der Prenzlauer Berg von heute. Viele junge Familien lebten dort und dementsprechend auch viele Kinder. Alle wollten nach Marzahn, waren die Wohnungen, Plattenbauten, im Vergleich zu vielen Altbauten in der Stadt in einem tollen Zustand mit vergleichsweise viel Komfort. Toiletten in der Wohnung, Heizung ohne Kohle und vieles mehr. Ich erinnere mich daran, dass ich sehr oft bei den Nachbarn Abendbrot gegessen habe. Ich spielte mit dem Nachbarskind und unweigerlich kam irgendwann die Frage auf, ob ich nicht noch zum Abendbrot bleiben wolle. Eine kurze Frage bei Mama oder Papa, ob das okay sei und schon saß ich bei Gurkenstulle und Salz am Tisch mit meinen Freunden und ihren Eltern, ehe ich danach nach Hause ging, zumeist nur über den Hausflur.
Werde ich nach meiner Meinung gefragt, verwundert es zumeist häufig mein Gegenüber mit Verweis auf mein Alter, dass ich überhaupt Erinnerungen an die DDR habe. Mehr noch, könnte ich mir denn überhaupt eine Meinung bilden? War ich doch erst 7 Jahre alt, als die Mauer fiel. Interessanterweise stellten Ossis dies nur viel seltener in Frage. Sie wussten, dass der Osten, auch sie, unabhängig ihres Alters, ihrer Rolle innerhalb der DDR, ihrer Erfahrung nach der Wende noch weit über die DDR hinaus prägte. Auf die zunehmend interessierten Fragen verwies ich gern darauf, dass die DDR mit dem Fall der Mauer und der sich anschließenden Wiedervereinigung nicht einfach endete. Nicht in den Köpfen, nicht in den Gefühlen zu dem Land, welches von einem auf den anderen Tag nicht mehr da war. 40 Jahre wurden Menschen im vermeintlich sozialistischen Staat geprägt, durch Kita oder Schule, Ausbildung, Arbeit, Freizeit, der Gründung einer Familie, Freundeskreise, geteilte Erlebnisse und Erfahrungen, in Fragen der Erziehung, der Rolle der Frau, der Bildung, durch Medien, Kunst und Kultur, gesellschaftliche Rituale, das Pioniersein und so vieles mehr.
Erinnerung. Eicheln für die Tiere im Tierpark. Eine Erinnerung, die ich ebenfalls erst später wieder hervorrief, ist das gemeinsame Kastanien- und Eicheln-Sammeln in der Kita. Wir machten oft Ausflüge in den nahegelegenen Wald, die Wohlheide. Manchmal, zumeist im Herbst, hatten wir einen wichtigen Auftrag. Wir sammelten Kastanien oder Eicheln. Daraus bauten wir, das kennt wohl jeder, Kastanienmännchen. Mein Highlight aber war eher das Sammeln für die Tiere im Tierpark. Hatten wir die Beutel voll, brachten wir sie mit den Erzieherinnen dorthin. Es war ein tolles Gefühl. Ein Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Ich glaube, durch solche Dinge lernten wir schon früh, was es heißt, zu helfen und ohne es verklären zu wollen, solidarisch mit unserer Umwelt zu sein.
Solche und ähnliche Geschichten und Erinnerungen wurden im Verlauf der Jahrzehnte nach der DDR zunehmend wieder mehr hervorgerufen, geteilt und auch wieder selbstbewusster erzählt. Immer wieder bin ich schier perplex, wenn andere Ossis ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Zum einen, da mir hierdurch immer wieder bewusst wird, wie sehr diese von der politisch eingeordneten Erzählung abweichen. Zum anderen, da wir an vielen Stellen offensichtlich so ähnliche, wenn nicht gleiche Erfahrungen und Werte teilen. Letztens erzählte eine Freundin von ihrem Schwimmleistungssport als Kind in der DDR. Ihr Trainer hatte eine Devise, die sie nicht vergessen und mehr noch tief in sich aufgenommen hat. Die Devise, wenn du meinst, nicht mehr zu können, mach weiter. Das ist das eigentliche Training, über die Grenzen zu gehen. Das Verrückte daran ist, ich denke bis heute genauso. Sagt meine Freundin beim Sport, sie könne nicht mehr, zitiere ich diesen Lehrer, ohne ihn je kennengelernt zu haben. Viele dieser Geschichten ließen sich einordnen in eine DDR, die durch Überwachung, Ausreiseverbote, manipulierte Wahlen und sonst vieles mehr bestimmt waren. In meiner Erinnerung an die Zeit als Kind spielt das jedoch keine Rolle. Für mich sind es einfach nur Erlebnisse, die mir das vermeintliche Kinderglück boten. Jede und jeder hat seine DDR. Meine DDR war geprägt von Erlebnissen und Bildern in meinem Kopf, die ich teilweise erst viel später wiederfand in meiner Erinnerung. Teilweise sicher auch deshalb, da vieles anders wurde und man vielleicht auch begann, Dinge zu vermissen.
Robert? Was ist eine Gurkenstulle?
Eine Gurkenstulle. Das ist einfach nur ein profanes Brot, bestenfalls mit Butter. Ich liebe Butter. Und dann schneidet man Gurkenscheiben drauf und macht Salz drauf. Ich habe das Jahre nicht gegessen, aber damals war es für mich immer der Knaller. Zum Abendbrot, wenn meine Eltern mich gefragt haben, Gurkenstulle.
Wirklich, das war, du wolltest das auch. Du hast es nicht nur bekommen, du wolltest das.
Ich wollte das, aber ich glaube, das war auch was, was wir immer hatten. Gurke hatten wir irgendwie immer, Brot war auch immer da und Butter sowieso. Also das, genau, wir hatten das einfach immer, deswegen war das für Kinder so ein schnelles Ding.
Was ich interessant finde, weil es hier so geht, auch um deine Erinnerungen und das Erzählen über den DDR, inwieweit sind die Erinnerungen, die du erzählst, so DDR-Erinnerungen? Und inwieweit sind die einfach Erinnerungen von einem Kind?
Ich glaube, in erster Linie sind sie Erinnerungen von einem Kind, aber das macht es für mich so spannend, diese auch zu erzählen, weil, also gerade auch Menschen, die vielleicht die DDR gar nicht kannten oder wenig Bezugspunkte haben, weil es gibt ja so Bilder, gibt es Fotos, die sind alle in Schwarz-Weiß gehalten. Dann gibt es Geschichten, da geht es natürlich um die Stadtsicherheit, da geht es um die Demokratie, da geht es um freie Wahlen, da geht es um die Leute wollten raus, die Leute, es gab nichts in den Einkaufsläden. Und ich wollte im Grunde genommen mit den Geschichten erzähle ich gerne auch mal, dass mir als Kind in meiner persönlichen Geschichte nichts fehlte. Ich hatte nichts zu vermissen, sozusagen. Das mag vielen Menschen anders gegangen sein und zu Recht an bestimmten Stellen, aber ich in meiner Perspektive habe nichts vermisst. Und auch dieses Bild der DDR, in Anführungsstrichen, der DDR, was ist das eigentlich? Auch das wollte ich eben sozusagen zeigen.
Es gibt einen Moment, habe ich das Gefühl, muss ich mal korrigieren, es gibt einen Moment, dass du dich bewusster mit dieser ostdeutschen Geschichte oder deine ostdeutsche Geschichte auch auseinandergesetzt hat. Kannst du noch dich erinnern, wann das war?
Ich habe letztens mir nochmal intensiver Gedanken dazu gemacht, was für mich, warum ich so eine vermeintlich starke ostdeutsche Identität habe und worin die eigentlich mündet und wo ich die das erste Mal erfahren habe. Ich habe 21 Jahre Fußball gespielt. So auf so Amateurfußballplätzen kann ich sagen, wer es noch nicht erlebt hat, da wird ganz viel Dummes, aber auch böses Zeug geredet auf dem Fußballplatz. Und mich haben Beleidigungen, egal wen es traf, nie tangiert. Das war mir alles irgendwie nicht so wichtig. Aber eine Beleidigung, und da wurde ich tatsächlich wütend und ich habe das körperlich gespürt, war, wenn jemand sagt, na ihr scheiß Ossis. So. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum fixt mich das so an und was hat das sozusagen vielleicht auch mit meiner eigenen Biografie zu tun? Und tatsächlich erinnerte ich mich dann nochmal etwas früher, weil ich habe erst als Jugendlicher angefangen, Fußball zu spielen, an meine Kindheit. Und das war einfach massivst geprägt von der Erfahrung des Mauerfalls und der Nachwendezeit. Das war für mich, glaube ich, in meiner Identitätsbildung die prägendste Zeit. Also ich habe eine sehr ostdeutsch geprägte Familie gehabt. Wir hatten keine Westverwandtschaft, wirklich niemanden. Das gibt's kaum, aber ich hatte niemanden. Ich weiß bis heute niemanden, ob ich irgendwo jemanden habe. Und dann gab es ganz viele Brüche. Und das, was ich so ein bisschen geschrieben habe, das haben meine Familie natürlich auch erlebt. Also sofortige Arbeitsverlust, sich rechtfertigen zu müssen, wart ihr bei der Stasi, wart ihr es nicht. Also so Abwertung, meine Oma hat unglaublich viel Abwertungsgefühle mir beschrieben. Wir haben doch auch, das ist immer so ihr Satz, na, wir waren doch auch nicht ganz blöde, wir haben doch auch was geschafft, weil sie dieses Gefühl irgendwie abgesprochen gefühlt hat. Dass sie hat drei Kinder großgezogen und hat nebenbei Vollzeit gearbeitet. Das waren ihre Errungenschaft, die aber in ihrer Wahrnehmung nichts mehr zählten. Das war alles, ja. Später war die Rente auch gering. Will nur sagen, und diese Gespräche habe ich am Armbrutztisch, ich habe die noch gar nicht verstanden, aber die habe ich wie beim Tennisspielen, ne? Dann sagt der eine was, der andere, und dann blickt man immer und das nimmt man so in sich auf. Man hört den Eltern, den Großeltern, den Tanten zu. Und früher, kann ich jetzt auch mal sagen, ist ja lange vorbei, aber da wurde auch wirklich böse auf die Wessis geschimpft, weil man brauchte irgendwie man suchte nach einem Feindbild, warum jetzt plötzlich alles anders ist. Meine Eltern waren Journalisten und die haben gesagt, da kam dann plötzlich irgendwie der Kollege aus dem Westen und der sagte so, wir erzählen euch jetzt mal, wie man Radio macht. Und dann sagten die, wir wissen doch, wie man Radio macht. Wir haben das doch 40 Jahre gemacht. Nee, aber so wie wir Radio machen, ne? Ich will nur sagen, das waren sozusagen die Gefühle, und die haben mich geprägt, einfach diese Erzählungen zu hören, dabei zu sein, die Wut auch zu spüren, die man als Kind, glaube ich, schon spürt, auch wenn man sie nicht einordnen kann. Und all das hat mich lange, auch bis heute wahrscheinlich, geprägt, bis zu einer festen Identitätsbildung, auch in gewisser Weise mit einem Selbstbewusstsein. Also wenn mich Leute manchmal fragen, wo kommst du her, dann sage ich einfach aus Spaß und aber auch ganz bewusst zu sagen, ich bin in der DDR geboren. Ich sage nicht Deutschland, also sage ich auch, wenn es offizieller ist, aber inoffizieller sage ich gerne DDR, weil das rüttelt die Leute auf, nachzudenken. Wieso betont dann das jetzt so? Dann würde ich sagen, weil es da mal ein Land gab, das mich sehr geprägt hat, auch weit nach dem Mauerfall selbst, was es gab, und da komme ich halt her. Und das bin ich ja in gewisser Weise auch.
Auf dem Fußballspiel zum Beispiel hatte Leute viel Dummes, auch viel Böses gesagt manchmal. Man hat auch mal gehört, dass die Leute auf die Wessis geschimpft haben. Wann kam dann für dich so ein Moment, dass du dich vielleicht auch auf eine andere Weise darüber unterhalten konntest? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das so bis einem gewissen Moment so das Schimpfe irgendwie, das fühlt irgendwie gut, aber es hilft vielleicht noch nicht so viel, in das alles einen Platz zu geben oder vielleicht so nochmal darüber hinaus zu verstehen, was bedeutet das eigentlich, wo kommt das her? Hattest du schon früh Leute, mit wem du darüber reden konntest, oder wann war der Moment, dass du gesagt hast, dann habe ich mir ein bisschen tiefer damit auseinandergesetzt?
Ich glaube, zu der damaligen Zeit kommt auch immer ein bisschen auf den Kreis an, mit wem man darüber sprechen würde. Damals, glaube ich, noch nicht so. Da war man einfach wütend und dann hat man mal eine gelbere Karte riskiert oder nicht. Aber das war sozusagen der Umgang. Ich hatte tatsächlich schon viele Freunde, auch mit denen wir politisch diskutiert haben. Aber das Thema DDR, das war immer so, das hat man gar nicht so richtig angeschnitten, weil da gab es sozusagen die sind abgehauen, die gesagt haben, es war alles scheiße, die gesagt haben, es war alles nur super. Da kam man selten irgendwie so zusammen. Und wir Kinder oder Jugendliche dann, aber wir nicht in der DDR so lange lebend, hatten da irgendwie auch vielleicht gar nicht so eine Meinung zu. dass ich mich darüber unterhalten habe, kam tatsächlich manchmal erst später und es brauchte manchmal auch Freunde, die gar nie eine Ostidentität hatten. Die sind dann aber zum Studieren nach Westdeutschland gegangen und dann kommen die wieder und die haben mir dann später erzählt, Robert, da wurde ich zum Ossi gemacht, so. Weil die Leute plötzlich gesagt haben, na, du bist doch einer aus dem Osten. Also die haben mir das sozusagen zugeschrieben. Und je öfter man das hört, glaubt man das. Und wenn man dann auch, manchmal wurden die auch, hat mir auch ein Freund erzählt, gar nicht so als Ossi wahrgenommen und dann wurden so die Witze gemacht, so, ne, bei einer netten Party und die Ossis und dann irgendwann sagt der, ich bin übrigens einer, ihr redet die ganze Zeit über mich und dann erschrecken die Leute und auch das sind aber so kleine Sachen, wo die Leute dann mir erzählten, da haben sie eher eine Identität gebildet, die sie eben eigentlich nie hatten. Also noch lange und deswegen meine ich, das ist so spannend, wie weit viel später das wirken kann, ja, die Zuschreibung und auch eine mögliche identitätsbildend, entweder für einen selbst oder von außen auferlegt.
Du hast beschrieben, dass du 7 Jahre alt warst, wenn die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Damals hattest du vielleicht gar noch nicht so ein Identitätsgefühl, das ist dann erst später gekommen. Es gibt aber bestimmt sehr viele Leute, also nicht nur Leute aus Berlin oder aus Deutschland, aber auch darüber hinaus, die sagen, aber es ist doch 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist.
Oder jetzt machen wir ein großes Thema auf. Wenn man so eine Identität hat, dann wird man natürlich auch sehr hellhörig bei bestimmten Statistiken, wissenschaftlichen Untersuchungen. Da würde ich jetzt wieder sagen, die Einkommensstärke und das, was mal vererbt wird, das ist komplett unterschiedlich verteilt. Und deswegen, das führte sich in den letzten 30 Jahren fort sozusagen, womit man sozusagen in dieses gemeinsame Land West- und Ostdeutschland, also Deutschland sozusagen gestartet ist. Da waren die Voraussetzungen bei vielen Menschen aus dem Osten ganz andere. Und dadurch, dass dort auch weniger vererbt werden konnte, führt sich das auch in die Generation fort. Also ich kenne ganz viele Freundinnen und Freunde, und es war auch ein sehr ostdeutsch geprägter Kreis, da redet keiner über Erbschaft, da war irgendwie immer klar, es gibt nichts. So, und wenn, dann hat man halt mal ein bisschen Glück gehabt. Genau, also das ist ein Beispiel, dass es sich fortführt und die Beispiele, auch medial werden die immer wieder rausgekramt. So, da wird einfach unterschieden. Da würden bestimmte Ereignisse sind, wird gesagt, das ist ein Phänomen des Ostens, so. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, der Osten ist rechts, so. Das ist oft was, womit man zu tun hat und wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, dann ist das de facto so. Was ich bei der ganzen Debatte und auch vermisse, das dann mal zu betonen, ist, dass das nicht der Osten ist, so. Ne? Wir haben eine bestimmte Prozentzahl und statistisch sind auch, ist der Rechtsradikalismus möglicherweise verbreiteter in den Köpfen. Das will ich alles gar nicht rechtfertigen, auf gar keinen Fall. Ich würde bloß gerne betonen, und da gibt es Beispiele wie Schöneweide, gerne mehr betonen, was erreicht wurde und was schon geschaffen wurde, ja, aus Angsträumen, Räume zu machen, wo sich viel mehr Menschen wohlfühlen, nicht immer frei von Ängsten, aber viel wohler fühlen, wo Angriffe aufgehört haben, weniger wurden. Das sind, wir müssen da drüber noch weiter dran arbeiten, aber ich habe ein Problem damit, wenn das immer so in diese, wir sind ein gesamtdeutsches Land, also müssen wir auch gesamtdeutsch Verantwortung übernehmen. Ich kann, das ist immer so eine Verschiebung von Verantwortung. Ja, genau, 30 Jahre später passiert das immer noch. Aber als Grund wird vielfach genannt, naja, die Ossis, die hatten ja mit der Demokratie, das haben die ja nicht so gelernt, oder da wurde ja alles verboten, das eigene Denken wurde verboten und deswegen sind die so anfällig für so Rattenfänger, das ist mir zu leicht, das tut mir ganz so leid, das ist mir zu leicht, das nehme ich auch nicht wahr, auch das habe ich als Kind schon gespürt. In einer unglaublich solidarischen Familie irgendwie groß geworden. Ich glaube, da war ganz viel Empathie über, wenn Menschen hungern mussten, wenn Kriege ausgebrochen sind, wenn Menschen verletzt wurden. Ich habe sowas nie gehört, auch in meiner Familie überhaupt nicht, muss ich dazu sagen. Ich bin nicht groß geworden mit irgendeinem rechten Denken, im Gegenteil. Und das ist aber das Beispiel, wo ich sage, ihr sprecht in dem Zusammenhang nicht von mir. Ich fühle mich da nicht angesprochen. Ich weiß, dass wir ein Problem haben, aber ich würde es gerne als gesamtdeutsche Herausforderung sehen und nicht eine Zuschreibung und eine vor allen Dingen die leichte Begründung, naja, das kommt aus der DDR. Das ist mir zu leicht.
Mir hat das nochmal sehr deutlich gemacht, dass selbst wenn, also du warst 7 Jahre alt, ich finde es echt so wichtig, dass du das gesagt hast, und trotzdem fühlst du dich also aufgewachsen Ostdeutscher, und da sagst du auch, DDR bin ich aufgewachsen. Das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, sich bewusst zu sein, dass so, wie lange sowas noch weitergeht. Ist es nicht fremd irgendwie, dass du also dich mit dieser Identität dich da oder identifiziert, obwohl eigentlich der längste Zeit ist nach der Zeit des Landes gewesen? Wie gehst du damit um, dass es erst nur 7 Jahre da an dieser Seite war, aber dann 30 Jahre an die andere Seite?
Also grundsätzlich tut mir die Identität nicht weh. Ne? Ich könnte sie wahrscheinlich auch, wenn ich mich anstrengte, so ein bisschen ablegen. An bestimmten Stellen würde ich wahrscheinlich scheitern, weil so die, sich für was in der Diskussion zu engagieren, zu sagen, aber das ist doch ungerecht und das ist bis heute ungerecht, das verliert man natürlich nicht. Das kann man auch nicht einfach so unterdrücken, und das ist einfach da. Deswegen wird mir das auch immer wieder betont. Aber es ist ja natürlich, man kann da auch einen Riesenspaß draus machen. Ne? Also meine Freundin ist in Westdeutschland, in Hamburg geboren, nach dem Mauerfall. Insofern ist sie noch weiter, in Anführungsstrichen, vermeintlich weg. Aber auch sie ist westdeutsch geprägt. Ne? Und diese Identität, die sie auch weiß, dass ich diese habe, hat sie, da kann man auch super Witze mitmachen. Ja? Also wenn irgendwas ist, willst du nicht noch mehr? Nee, du weißt ja, wir hatten in der DDR nicht so viel, ich bin genügsam. Also so eine Sachen, ne? Ja, wir hatten noch nichts. So die, also das einfach auch satirisch und sarkastisch immer mal wieder rauszuholen, das macht mir eher Spaß, und deswegen leide ich da auch nicht. Möglicherweise werde ich aber auch irgendwann mal müde. Es ist, ich engagiere mich auch nicht in einer Gruppe. Es gibt ja dritte Generation Ost, also ich identifiziere mich natürlich mit denen, beziehungsweise gucke auch, was die schreiben, wie die nach außen treten, aber ich engagiere mich jetzt nicht in einer Gruppe. So, da, so weit bin ich tatsächlich auch noch nicht gegangen. Habe aber auch schon bei Veranstaltungen teilgenommen und genießt das tatsächlich dann auch mal, so ein eigenes Empowern, so von wegen, uns wird gerne mal abgesprochen, aber wir haben auch was erreicht, so gerade als die Kinder meiner Elterngeneration. Ich glaube, da ist vieles, vieles möglich, und ich will auch nicht irgendwie sagen, dass wir unterdrückt werden und keine Chance haben, aber darauf hinzuweisen, dass bestimmte Dinge sich einfach lange halten, und das betrifft auch die migrantische Community, das hört auch nicht einfach auf, so, und dass es aber auch völlig okay ist. Also ich verstehe mal gar nicht, warum man möglichst gleich sein soll. Ist doch schön, wenn eine Gesellschaft nicht gleich ist, dann haben wir was zu diskutieren, wir sind nicht immer alle einer Meinung, wir entwickeln uns gemeinsam, wir lernen dazu. Ich finde es gar nicht so schlimm.
Du hast am Ende gesagt, ah ja, das ist auch mal, da vieles anders wurde, dass man auch vielleicht begann, manche Dinge zu vermissen. Welche Dinge vermisst du? Gurkenstulle?
Die Gurkenstulle kann ich tatsächlich bis heute immer wieder haben. Genau, das vermisse ich nicht unbedingt. Ich vermisse es manchmal, das ist jetzt gar nichts Materielles, sondern ich vermisse es manchmal, nicht so viel Auswahl zu haben, wie ich habe. Also ich glaube, mich überfordert das manchmal. Ne? Wir Ossis haben auch, ich hatte eine andere Geschichte noch, da ging es um Joghurt. Wir nehmen sehr, sehr oft das Beispiel Joghurt. Es gab in der DDR Joghurts. Wer daran zweifelte, es gab sie, aber es gab nicht so viele. Es gab nicht Pfirsich und Himbeer und Erdbeer und 1000 andere Sachen, sondern es gab, was weiß ich, ich übertreibe jetzt, ich weiß es auch nicht mehr genau, 2 Sorten und dann war gut, aber wir hatten Joghurt. Und wenn ich jetzt manchmal vorm Regal stehe, ne, dann guckt man die Grammzahl, dann guckt man den Preis, dann guckt man, sind da Körner drin oder nicht. Mich macht das wahnsinnig. Manchmal wünschte ich mir, es gäbe weniger Auswahl, weil das eine Herausforderung für Menschen ist, sich permanent entscheiden zu müssen. Eher das, was ich vermisse. Jetzt will ich nicht sagen, na dann freu dich auf den Mangel, der vielleicht irgendwann mal kommt. Das kann auch nicht die Lösung sein, aber es sind so kleine Sachen. Und was ich mir noch wünschte, ist, dass man, und jetzt werde ich wieder ein bisschen politischer, dass man die Menschen, und das betrifft in erster Linie meine Großeltern und meine Eltern, dass man die Errungenschaften oder das, was sie geleistet haben in einem ganz anderen Land mit einem ganz anderen politischen System, dass man das anerkennt und dass man, und das ist eine Herausforderung für Politikerinnen und Politiker, die unterschiedlichen Grundbedingungen, mit denen man in ein Leben startet, dass man die sozusagen immer kleiner werden lässt an Unterschied. Ja, dass sozusagen jemand, der im Osten groß wird, möglichst gleiche Voraussetzungen hat wie jemand im Westen. Und das ist eine politische Aufgabe, die kann ich gar nicht alleine, aber auch dafür würde ich immer wieder streiten. Und wenn du mich fragst, was vermisst du, dann vielleicht jetzt das aus der DDR selber, das, was ich in der Geschichte mit meiner Oma verknüpfe, dieses Quatschen, dieses man kennt sich irgendwie im Hausflur. Ich habe mein ganzes Leben in Berlin gewohnt. Ich genieße tatsächlich auch ein bisschen die Anonymität. Ich finde das gar nicht alles nur schön, aber so, dass man nacheinander guckt, dass man ein bisschen solidarisch ist, dass man aufeinander aufpasst. Ich glaube, das ist es so einfach, was ich vermisse.
Guten Tag, Frau Helm.
Ah, hallo, Herr Bernhard. Erzählen Sie mal, wie war denn dein lebendiges Buch?
Es war echt sehr schön. Und Sie hatte natürlich völlig recht. Es ging viel um die Zeit nach dem Mauerfall.
Genau.
Ich fand es sehr spannend zu hören, wie man der Geschichte und seiner Folge mit sich mittragen kann. Vor allem bei sowas Großes wie die deutsche Teilung.
Ja, wie immer in der lebendigen Kiezbibliothek eine Geschichte, die gehört und gelesen werden muss und die ich Ihnen sehr gerne empfohlen habe.
Vielen Dank nochmals, Frau Helm.
Gerne und auf Wiedersehen. Wir haben noch viel mehr spannende und lebendige Bücher.